willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In dieser Episode sprechen wir mit Professor Winfried Löffler von der Universität Innsbruck über Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Ausgestaltung eines Pflichtkurses in Critical Thinking für den Studiengang Theologie. Ganz in diesem Sinne haben wir dann auch gleich über die Gretchenfrage, also gibt es einen Gott oder nicht, und Plausibilitätsargumente dafür und dagegen gesprochen. Wir wünschen euch, wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Und bevor es losgeht, eine ganz kurze Erinnerung von uns an das kürzlich zum Podcast erschienene Buch Kritisches Denken einfach erklärt, erschienen im Transkriptverlag und erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und damit das Buch ab 2027 in der E-Book-Version auch Open Access, also kostenlos für alle, verfügbar ist, sammeln wir weiter Spenden. Informationen zur GoFundMe-Kampagne gibt's auf unserer Homepage und in den Shownotes zu dieser Episode. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Ganz herzlich willkommen, Professor Winfried Löffler von der Uni Innsbruck hier im Kritisches Denken Podcast.
Schönen guten Nachmittag.
Wir sind auf Sie aufmerksam geworden im Kontext Critical Thinking, weil Sie kürzlich oder schon vor ein paar Jahren mal eine Publikation geschrieben haben über einen Kurs Critical Thinking, den Sie an der Uni Innsbruck im Curriculum als Pflichtfach verankert haben. Und zwar, und das ist für uns auch besonders spannend, Sie sind am Institut für christliche Philosophie und der Kurs wird, habe ich mal nachgeschaut, in verschiedenen Studienprogrammen angeboten, unter anderem Religionspädagogik, aber auch Philosophie an der katholisch-theologischen Fakultät am Institut, genau. Und das ist für uns besonders spannend. Einfach das wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Andreas und ich haben schon öfter auch das Thema Religion in verschiedenen Formen gehabt. Nicht, weil wir selbst religiös sind, würden eher uns, glaube ich, selbst bezeichnen als Atheisten, aber sehr interessiert an dem Thema, einfach weil es spannende Fragen sind, die da gestellt werden. Und wir haben auch mal mit dem katholischen Hochschulpfarrer von der Universität Konstanz gesprochen oder mit einem ehemaligen evangelikalen Pfarrer oder auch mit Thomas Juncker von der Richard Dawkins Foundation auch, der viel zu Kreationismus schreibt. Und ich habe mal so ein KI-Tool, was ich bei unseren Podcast programmiert habe, befragt, wie oft wir in unseren bisher 99 Folgen schon über Religion gesprochen haben. Und die Liste ist doch recht lang. Also wir sind immer wieder auf das Thema gestoßen. Und jetzt treffe ich ein Paper an, in dem ein Kurs zu Critical Thinking beschrieben wird in diesem Kontext. Das ist für uns super spannend. Aber das ist jetzt ein ganzer Blumenstrauß an Themen. Würden wir natürlich gerne über alle Aspekte sprechen. Aber vielleicht können Sie mal zunächst mal für unsere Hörerinnen und Hörer Ihren Background bezeichnen. Sie haben auch schon einiges studiert und einige Doktortitel in verschiedenen Bereichen. Wie sind Sie so zu dem Themengebiet Critical Thinking gekommen und wie beschäftigt Sie das in Ihrer aktuellen Aktivität?
Ja, das ist wie so häufig eine Verkettung von allerlei biografischen Zufällen. Also wie Sie schon gesagt haben, in der Schule schon sehr intensiv mit Naturwissenschaften beschäftigt, war lange Jahre so bei der Chemie- und Physik-Olympiade und habe aber dann begonnen mit einem Studium der Rechtswissenschaften und der Theologie. Und in Innsbruck ist die Theologie, die hat so einen Hintergrund in einer alten Jesuitentradition und es war im ersten Studienabschnitt Theologie, war unglaublich viel Philosophie und diese Lehrveranstaltungen waren so richtig gut und spannend. Beeindruckende Leute und ich habe dann im dritten Semester Philosophie dazugenommen und habe dann diese drei Fächer so parallel studiert und als ich gerade mit Rechtswissenschaften dann fertig war, ist mir eine Assistentenstelle angeboten worden in Philosophie und ich bin dann eigentlich dort geblieben, habe meine Theologie schon fertig studiert, habe in Jura noch promoviert und bin aber dann im Wesentlichen Philosoph geworden, der also deutliche Interessen hat in Richtung Naturwissenschaften, aber natürlich auch, wie sich's an einer theologischen Fakultät gehört, auch ein Interesse dafür, wie die Theologie tickt und was Theologinnen und Theologen und angehende Religionslehrerinnen, Pastoralassistenten, Priester und so weiter brauchen. Wie komme ich zum Critical Thinking? Nun, ich habe über die Jahre bei uns Logik unterrichtet, eigentlich über die Jahrzehnte, also seit den frühen 90er Jahren. Und habe so Erfahrungen gemacht, die, glaube ich, jeder Logikdozierende und jede Logikdozierende irgendwann macht. Es ist erstens immer die Zeit zu kurz. Zweitens, man konfrontiert die Leute mit so Logikbeispielen, die schon so auf dem Silberteller irgendwie fertig präpariert sind und wo es dann nur mehr darum geht, zu sagen, das Handwerk richtig anzuwenden und das zu formalisieren und zu lösen. Und ich habe aber seit Anfang immer schon vorgeschaltet, so einen argumentationstheoretischen Teil und habe aber auch gemerkt, die Leute sprechen ganz besonders gut auf diese argumentationstheoretischen Dinge an und habe aber auch gemerkt, dass so in den 2 Stunden Logik, die man hatte, so in Fachtheologie oder, nein, da waren es glaube ich sogar 4 Stunden, man hat die Leute nicht ganz so weit gebracht, dass sie moderne, formale Logik so wirklich mit Gewinn anwenden können. Und oft hat man auch festgestellt, dass die Leute dann so Scheinformalisierungen und Scheinklarheiten irgendwie erzeugt haben. Und es war nicht immer befriedigend. Und dann so im Zuge von verschiedenen Studienreformen musste gerade in der Religionspädagogik, musste der Fachkern eingeschränkt werden zugunsten von so mehr Pädagogik und Fachdidaktik und so weiter. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht wäre es doch besser, für alle Studierenden so einen Kurs in Critical Thinking dem Ganzen vorzuschalten und formale Logik jetzt gar nicht mehr für alle verpflichtend zu machen. Es gibt auch und gibt schon lange eine ähnliche Diskussion in Deutschland, ob formale Logik sogar im Philosophiestudium so schrecklich effizient ist, ja, und ob man das nicht ersetzen sollte durch so eine Art Argumentationstheorie. Also ich selber bin ein großer Fan der formalen Logik. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt, aber man muss einfach in den zeitlichen Möglichkeiten, die man in einem Studium hat, schauen, was da wirklich reingeht und was wirklich bei den Leuten ankommt. Und so habe ich dann eben den Vorschlag gemacht, Critical Thinking zu entwickeln. Wirklich auch in diesem englischen Wording und in Anschluss an diese angelsächsische Tradition, die es ja schon länger gibt. Der zweite Zufall war dann der, dass ich eben Vorsitzender unserer Curriculum-Kommission bin und so irgendwie ein bisschen steuernd eingreifen kann, wie Curricula aussehen. Und habe also die Kommission, die war relativ leicht zu überzeugen, die Universität nicht sofort, weil sie gesagt haben, ja, warum hat das jetzt plötzlich einen englischen Titel und so weiter. Und ich habe gesagt, na, das soll englisch bleiben, weil kritisches Denken hat in der deutschsprachigen Philosophie gewisse Anklänge an bestimmte Schulen und so. Und seit der Pandemie ist dann kritisches Denken auch ja fast oder ist auch ein bisschen missbraucht worden, also von den Leuten, die so Querdenker sind und sagen, ja, hab Mut, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen und glaub nicht alles, was die Regierung sagt und so. Das ist oft als kritisches Denken verkauft worden. Und von daher war mir Critical Thinking wesentlich lieber. Und so sind wir dann, glaube ich, zur ersten theologischen Fakultät geworden, im deutschen Sprachraum, möglicherweise sogar europaweit, die so etwas hat. Die Lehrveranstaltungen werden gestürmt von Studierenden auch anderer Fakultäten. Also die Kollegin, die das unterrichtet, die hat zum Teil eine dreistellige Zahl von Hörerinnen und Hörern, was für eine kleine Fakultät etwas sehr Ungewohntes ist. Sie haben gefragt, warum das im Kontext eines Theologie- oder Religionspädagogikstudiums wichtig ist. Ich würde sagen, aus mehreren Gründen. Also erstens, Religion und religiöse Praxis und auch Theologie werden ja bedroht von dem Phänomen, dass Leute jedes Argument unterschreiben, das irgendwie religionsfreundlich in der Konklusion erscheint oder jedes Argument abzulehnen, das religionsunfreundlich in der Konklusion erscheint. Also ich habe meine Studierenden immer gewarnt, also auch wenn sie religiös sind, passen sie auf, nicht jedes Argument mit einer religionsfreundlichen Konklusion ist auch ein gutes Argument und eines, das sie sich zu eigen machen sollten und auch umgekehrt. Nicht jedes Argument, das irgendwie religionsunfreundlich ist, muss man als religiöser Mensch auch schon ablehnen, ja, sondern wie es auch Paulus im Neuen Testament schon sagt, nicht prüft und behaltet das Gute. Also das ist extrem wichtig. Es ist auch extrem wichtig, weil unsere Absolventinnen und Absolventen ja in bestimmte Berufsfelder reinkommen. Also zum Beispiel, die landen dann in einem interdisziplinären Lehrerinnenkollegium an einem Gymnasium, wo sie mit Biologinnen, mit Physikern, mit Historikern und so weiter zusammenarbeiten müssen und diskutieren müssen und sie werden verschiedenste weltanschauliche Positionierungen dort finden. Und man muss ja irgendwie wissen, wie andere Wissenschaften ticken und man muss ja irgendwie in ein kritisches Gespräch und ein konstruktives Gespräch eintreten können mit diesen Leuten. Daher ist bei uns an der Fakultät auch sehr, sehr viel Wissenschaftstheorie in der Theologie drin, in der Philosophie sowieso. Und daher schien es mir auch wichtig, das in einem Theologiestudium zu verankern. Und ein dritter Anlass war dann die hereinbrechende Pandemie und so diese Entdeckung, also wie viel in unseren Gesellschaften plötzlich möglich ist an Desinformation, an wirklich Desinformation auch als Businessmodell, welchen Einfluss also Leute haben, die zwar keine irgendwie fachliche Ausbildung, aber eine große Meinungsstärke haben und die dann so über irgendwelche Blogs oder über irgendwelche anderen sozialen Medien ein unglaubliches Publikum erreichen und zum Teil mit hanebüchenen und also offensichtlich schlecht begründeten Thesen da die Leute beglücken. Also das war auch noch einmal wichtig. Dazugekommen ist auch, dass wir am Institut in den letzten Jahren sehr, sehr stark einen Schwerpunkt hatten in der sogenannten sozialen Erkenntnistheorie, Social Epistemology. Und das heißt, es gibt bei uns auch etliche Leute, die das wirklich qualitätvoll unterrichten können. Und so ist das Ding also in die Studienpläne hineingekommen. Und ja, es hat mich auch interessiert vom historischen Hintergrund her. Da lassen sich interessante Linien dann plötzlich finden zurück in die Philosophie der 1930er, 40er Jahre. Aber das ist eine andere Geschichte. Also so viel mal als eine kleine Rahmung, wie so etwas nach Innsbruck und auf meinen Schreibtisch kommt.
Sehr spannend. Und da haben Sie jetzt auch schon weiten Bogen geschlagen, viele Themen, die da drin stecken, die interessant sind. Ein Teil war, dass Sie jetzt auch gesagt haben, es kommt eben auf die Qualität von Argumenten an. Logik ist ein wichtiger Teil von kritischem Denken. Sie haben aber auch einen relativ breiten Begriff, der eben an diesem Angelsächsischen auch angelehnt ist. Ne? Was gehört alles zu Critical Thinking? Ein Teil, was Sie jetzt schon angesprochen haben, ist im Grunde der Bestätigungsfehler, dass man eigentlich immer gerne Sachen entsprechend der eigenen Meinung bewertet und dass Sie sagen, das muss man ja trennen. Ne? Ist es ein gutes Argument? Ist ja eine andere Frage, als stimme ich diesem Argument zu? Und das fällt uns ja oft sehr schwer. Und da haben Sie ja noch viele weitere Aspekte, die Sie beim Critical Thinking relevant finden. Was gehört für Sie da noch dazu? Also das formal Logische, wenn ich es richtig verstehe, gehört auch dazu. Sie sind dann eher zum Argumentationstheoretischen gekommen, weil die formale Logik eben in alltäglichen Argumenten oft schwer zu erkennen ist oder rauszuarbeiten ist. Und Sie haben dann eben sehr viel noch mit einbezogen. Wie würden Sie für sich dann Critical Thinking definieren oder was sind für Sie da wichtige Bereiche?
Ja, das ist das Schöne an diesen Lehrveranstaltungen Critical Thinking, aber zugleich auch eine gewisse Gefahr, nicht? Es gibt unheimlich viel, was man da gern reinpacken würde. Also bei uns gehört es eben, vielleicht noch einmal das Gesamtkonzept in den Curricula zu erläutern. Also alle Studierenden fast aller Studienrichtungen müssen dieses Critical Thinking absolvieren. Also müssen, die machen das also überwiegend sehr gern, weil es sehr spannend und lebensnah ist. Und nur manche Studienrichtungen gibt es dann eben auch eine regelrechte Lehrveranstaltung formaler Logik, die also diesen argumentationstheoretischen Vorspann dann nicht mehr braucht und sofort in die formalen Dinge einsteigt. Also was man da einbauen kann, ist zunächst mal einfach Argumente von anderen Sprachvorkommnissen zu unterscheiden, Argumente rauszupräparieren und sie möglichst abzuklopfen auf möglicherweise verschwiegene Voraussetzungen oder stillschweigende Prämissen. Da hat aber durchaus auch sowas Platz wie das Achten auf die eigene emotionale Beteiligtheit, also wie ich drauf reagiere, ob ich bei bestimmten Dingen sofort begeistert aufspringe oder an die Decke gehe oder so etwas, ja. Dann eben diese Dinge, ja, die man natürlich eigentlich präziser behandeln sollte, als es in dieser, ich glaube, es hat eine Stunde bei uns, ja. Es ist keine riesige Lehrveranstaltung, aber so ein Hinweis eben auf die Rolle von Wahrscheinlichkeiten und dann auch so Fehler eben der Confirmation Bias, ja, oder so den Fehler der übersehenen Grundgesamtheit oder so Familiarity Biases, also all diese Biases, die so in der Sozialpsychologie ja gut studiert sind und in die Wissenschaftstheorie reinreichen. Aber dann kann das Ganze auch reichen bis hin eben zum Hinweis auf Phänomene wie gezielter Manipulation oder Desinformation und Phänomene wie Verschwörungstheorien soll man eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern eher sowas wie eben Verschwörungsdenken oder Verschwörungsmythen, nicht, woran man die eventuell erkennen kann. Ein ganz neuer Sektor sind so diese Fragen eben, die im Zusammenhang mit Artificial Intelligence auftreten. Also da muss man sich aber wahrscheinlich in der Zukunft sowieso einiges überlegen, weil das ja in vielen Lehrveranstaltungen jetzt ein Problem wird. Also wie man zum Beispiel AI-generierte Texte oder AI-generierte Bilder oder so etwas erkennen kann. Wobei man da natürlich realistisch bleiben muss und die Möglichkeiten, ohne Spezialausbildung da allzu viel auszurichten, realistisch einschätzen muss. Aber dass man Studierende zumindest auf das Problem hinweist und ihnen ein paar Hinweise gibt, wo sie vielleicht Hilfestellung in solchen Problemen finden, das könnte man auch reinpacken in so einen Kurs zum Critical Thinking.
So ein Aspekt wäre für mich bei kritischem Denken ja auch das Hinterfragen von Autoritäten. Dass man eigentlich sagt, grundsätzlich muss man sich immer kritischen Fragen stellen und wir sollten auch alle Aussagen hinterfragen. Entscheidend ist ja immer die Qualität der Argumente. Und da stelle ich mir jetzt vor, in so einem Kontext von Religion ist ja kritisches Fragen auch manchmal schwierig, weil es ja nicht unbedingt immer Sachen sind, die man begründen kann.
Ja und nein. Also ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen den irgendwie universitätsnahen oder so akademienahen Formen von Religion und Theologie und vielleicht irgendwelchen fundamentalistischen religiösen Gruppen oder so etwas, nicht, wo das kritische Nachfragen oder das Hinterfragen der Wörtlichkeit heiliger Schriften zum Beispiel eher schlecht angeschrieben ist. Nicht? In der Theologie habe ich eigentlich eher den gegenteiligen Eindruck, dass so, also ich kenne jetzt vor allem den katholischen Bereich, aber ich sehe es ähnlich eigentlich auch im protestantischen Bereich, dass die Theologie eigentlich, also zumindest seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in der protestantischen Theologie schon länger eigentlich gekennzeichnet ist durch eine extrem kritische und selbstkritische Haltung. Also manchmal kommt mir vor, Theologinnen und Theologen zu sagen, sind manchmal fast ein bisschen hyperkritisch in Richtung ihrer eigenen Hintergrundtraditionen. Also die Frage, was jetzt wörtlich zu nehmen ist und was vielleicht nur historisches Kolorit ist oder die Frage, was vielleicht nur eine Legendenbildung oder eine theologische Porträtierung ist, aber zum Beispiel nicht irgendwie historisch buchstäblich zu nehmen. Das sind ja Dinge, die in der Theologie schon lange diskutiert werden. Insofern sehe ich die Theologie jetzt nicht wesentlich stärker autoritätsgetrieben oder nicht wesentlich stärker von einer unkritischen Hinnahme befeuert, als das in vielen anderen Wissenschaften der Fall ist. Nicht? Also ich vergleiche so mit den Wissenschaften, die ich selber studiert habe. Also ich würde mal sagen, dass man da in den Rechtswissenschaften wahrscheinlich mehr unkritisches Denken findet als im Kontext der Theologie. Oder manche meiner Freunde so aus der Volkswirtschaftslehre sagen, ja, also die letzten wirklichen Glaubenswissenschaften sind manche Segmente so der Wirtschaftstheorie. Nicht? Also ich glaube, dass das kein sozusagen vorgegebenes Spannungsverhältnis ist. Und es war auch interessant, also an der theologischen Fakultät war das überhaupt nie eine Frage, ob wir sowas brauchen oder sowas nützlich finden. Oder wir hatten auch schon in der letzten Studienreform, so zu Beginn der 2000er Jahre, wir haben vor allem im Bereich der Promotionsstudien extrem aufgerüstet, so im Bereich Wissenschaftstheorie, aber auch Wissenschaftsdidaktik und Ähnliches mehr. Also da gibt's eigentlich kein Fremdeln irgendwie zwischen Theologie und kritischem Denken, im Gegenteil.
Weil ich finde es auch interessant, es ist spannend, dieser Vergleich, wenn Sie sagen, bei Jura oder in den Wirtschaftswissenschaften, das habe ich jetzt wenig Bezug zu Jura und kann mir auch vorstellen, dass auch gerade in den Wirtschaftswissenschaften sind ja viele von diesen Theorien und Modelle haben ja wirklich auch so einen Charakter von Überzeugungen und wo es schwieriger ist, da wirklich manifest Belege zu finden, anders jetzt vielleicht als in der Biologie oder in anderen wissenschaftlichen Bereichen, wo wir gute Experimente durchführen kann, um Hypothesen zu prüfen. Und gleichwohl sehe ich einen Unterschied im Sinne von eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie kann ja widerlegt werden, ne? Oder es kann Argumente dafür oder dagegen geben. Und man kann dann ja sagen, gut, diese Theorie hat sich jetzt eben an der Gegenwart oder an den aktuellen Beobachtungen nicht bewährt und wir müssen die verwerfen. Es ist zumindest theoretisch möglich, ne? Und da, glaube ich, ist es schon nochmal ein Unterschied zu einer religiösen Vorstellung, wo man ja eigentlich mit der Idee reingeht, das ist meine Überzeugung, mein Glaube, und Glaube kann ich ja jetzt nicht in dem Sinne widerlegen. Und eine wissenschaftliche Aussage ist ja eigentlich immer etwas, was man auch widerlegen kann. Sondern da gehe ich ja mit einer Grundeinstellung rein, die ich eigentlich nicht hinterfrage. Also wo ich sage, das ist sozusagen meine Grundidee und die steht erstmal fest.
Oder das ist ein ganzes Bündel von interessanten Punkten, das Sie da auf den Tisch legen. Also ich sehe es so und meine Freunde so in den Wirtschaftswissenschaften, die scheinen das ähnlich zu sehen. Also es ist in Einzelfällen möglich, wirtschaftswissenschaftliche Behauptungen an der Empirie zu widerlegen. Das Problem ist nur, wir haben nie sozusagen kleine Laborbedingungen und wir handeln wirtschaftlich immer, oder auch so wirtschaftspolitische Eingriffe, die jetzt zum Beispiel bestimmten Theorien folgen, ja, die erfolgen immer in einem bestimmten historischen Setting, das sehr, sehr kontingent ist, ja. Und man kann dann oft sagen, ja, in diesem Kontext hat es funktioniert. Die Frage ist aber immer, wann erachte ich etwas als widerlegt? Und da ist es ja so, dass Wirtschaftstheorien immer auch gekoppelt sind mit bestimmten wertenden Voraussetzungen oder bestimmten Rahmenüberlegungen, ja, wozu eigentlich Wirtschaften da ist und wozu Wirtschaftspolitik da ist und wann wir sagen können, eine Theorie hat funktioniert, nicht? Also denken Sie an so radikale wirtschaftspolitische Eingriffe wie von Herrn Milei in Argentinien oder so, ne? Naja, es ist die Frage, welche Kenngrößen man jetzt als irgendwie wichtig empfindet, nicht? Also ist die Frage, wie viele Leute dabei radikal verarmen, ist das irgendwie wichtig, ja oder nein? Und an dem wird sich dann bemessen, ob man sagen kann, dieser Vorschlag hat sich an der Realität oder ist widerlegt worden oder hat sich als unbrauchbar erwiesen. Also Wirtschaftstheorien sind meistens mit bestimmten Werthaltungen, mit bestimmten weltanschaulichen Vorentscheidungen verbandelt. Und von daher ist die Widerlegung nicht so einfach wie zum Beispiel in der Physik, wo diese weltanschaulichen Vorentscheidungen weitestgehend ausgeklammert bleiben können. Ja. Also Sie haben recht in dem Punkt, dass sogenannte Offenbarungsreligionen, wie es der Islam, das Judentum, das Christentum, der Hinduismus sind oder der Buddhismus sind, dass die auf gewisse Inhalte abheben, die man jetzt also anthropologisch nicht ableiten kann, sondern gewisse Inhalte zugrunde legen und sagen, ja, das ist auch wichtig, aber das folgt jetzt nicht aus der allgemeinen menschlichen Vernunft. Ich glaube allerdings, wenn jemand religiös ist oder wenn jemand Theologie studiert, es ist nicht so, dass er mit einer fertigen Haltung oder einer fertigen theoretischen Einstellung kommt, sondern dass er so eine mehr oder minder diffuse Sympathie für eine bestimmte, ja, literarische und praktische und kirchliche Tradition hat, das er im Großen und Ganzen als interessant und brauchbar empfindet. Dass man aber dann im Laufe eines akademischen Studiums in der Theologie eben draufkommt, welche Behauptungen, die sich jetzt zum Beispiel christlich oder muslimisch nennen, ja, welche im Rahmen so der akzeptierten Schriften und der akzeptierten Tradition wirklich haltbar sind und welche einfach Unsinn sind. Also auch im Rahmen aus theologischer Sicht wird man in vielen Fällen sagen, das, was du da soeben verkündet hast, das ist zwar religiös irgendwie gut gemeint und das mag deine persönliche Überzeugung sein, aber ich muss dir leider sagen, dass das, also entweder im Licht der modernen Psychologie oder auch im Licht des biblischen Befundes oder der theologischen Tradition einfach völliger Unsinn ist. Ja. Also es ist nicht so, dass also ein Theologiestudium nur eine Bestärkung in dem wäre, was man ohnehin schon glaubt, sondern ein Theologiestudium ist eher eine Hilfe zu einer tragfähigeren Sicht der Religion vorzustoßen, die man eben studiert. Nicht? Es ist auch bei weitem nicht so, dass alle Theologiestudierenden als zutiefst gläubige Menschen da irgendwie kommen, ne? sondern viele sind einfach neugierig und viele wollen den Dingen auf den Grund gehen, viele sind auch auf der Suche. Es ist im Übrigen auch egal, welche, und es wird auch gar nicht abgefragt, also welche persönliche weltanschauliche Hintergrundpolung jemand jetzt mitbringt. Also Sie können als Muslima problemlos katholische Theologie studieren und umgekehrt. Und was Sie dann daraus machen, ist sozusagen Ihre Sache. Ja, also insofern ist die Beziehung also so zwischen akademischer Theologie und kritischem Denken ist meines Erachtens keine künstliche. Ja. Das, wie gesagt, das mag in irgendwelchen fundamentalistischen und autoritätsgetriebenen religiösen Kleingruppen ganz anders sein, nicht? Und da vieles läuft dann auch einfach über psychologische Faszination von bestimmten Predigern und so weiter, ja. Aber das sind gerade Dinge, die man eigentlich im Rahmen einer kritischen akademischen Theologie eigentlich möglichst ausklammern will. Ja,
ja, da ist dann schon so eine differenzierte Betrachtung und wo Sie gesagt haben, eine tragfähigere Vorstellung auch vielleicht zu entwickeln. Das für mich klingt das schon so ein bisschen das Richtung Bestätigungsfehler, aber so die Grundidee hätte ich schon, dass man jetzt ja nicht hergeht, wo Sie sagen, es gibt verschiedene Bücher, ne? Also zum Beispiel, und wir schauen jetzt mal, so wie wir das in der Wirtschaftswissenschaft vielleicht machen würden, es gibt verschiedene Theorien und wir schauen jetzt mal, welche Beobachtungen bestätigen denn jetzt zum Beispiel das eine oder das andere, ne? Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben verschiedene Offenbarungsreligionen und wir diskutieren jetzt, okay, wir haben jetzt diese und jene Beobachtung gemacht, da hat jetzt ist jetzt der Koran richtig gelegen oder da ist jetzt die Bibel richtig. Und wir wissen ja, das sind ja auch sehr vielschichtige Bücher, die in sich auch hoch widersprüchlich sind. Ja, ne?
Natürlich.
Also ne, und jetzt sozusagen, wo man sagen würde, da finde ich schon, ist so eine gewisse A priori-Setzung, ne? Dass das eigentlich Fragen sind, die man jetzt nicht empirisch überprüfen kann, sondern dass man da irgendwo auch eben, denke ich, mit der Idee reingeht, ich glaube an irgendetwas, ne, wo sie sagen, vielleicht ist es auch nicht bei jedem immer so tief verwurzelt, der jetzt Theologie studiert oder so, aber dass es doch irgendwo auch innere Vorstellungen gibt von was Übernatürlichem, von Geist oder Seele oder von was Göttlichem oder sowas. Und es sind ja dann doch eher Dinge, die man ja eigentlich, die einem kritischen Hinterfragen nicht zugänglich sind oder schwer. Also für mich ist das schwierig. Also es sind ja keine wirklich prüfbaren Aussagen. Wie kann man das greifbar machen?
Ja, also Sie haben recht, dass Theologie keine empirische Disziplin im engeren Sinne ist, dass man also ihre Claims nicht sozusagen experimentell irgendwie testen könnte. Das ist ganz sicher richtig. Es gibt verschiedene Strategien zu beobachten, wie Theologinnen und Theologen auf dieses Problem reagieren. Ja. Also es gibt manche, die sagen, im Grunde sind die theologischen Aussagen nichts anderes als anthropologische Gemeinplätze oder auch moralische Gemeinplätze, aber eben ausgedrückt in einer Welt bildlicher Vorstellungen. Nicht? Dass man sagt, im Grunde genommen geht es in der Theologie letztlich um Moral, es geht letztlich um den Appell zu einer Lebensform, die ja möglichst höflich, möglichst gewaltfrei, möglichst solidarisch, möglichst irgendwie zukunftsbezogen, möglichst irgendwie zukunftssicher auch ist, möglichst respektvoll, möglichst eben von Respekt für die Schwächeren getragen ist und so weiter. Und das, was wir in der Bibel oder im Koran nachlesen können, ist eigentlich nichts anderes als eine bildliche Ausdrucksform dieser Botschaften für eine Gesellschaft, die eben von der modernen Wissenschaft noch relativ fern war. Es gibt das radikale andere Modell, vielleicht in der Schweiz nicht unbekannt, Karl Barth, nicht der berühmte reformierte Theologe des letzten Jahrhunderts, der diesen Versuch, die Religion auf was anderes, Grundsätzliches zurückzuführen, radikal abgelehnt hat und gesagt hat, nein, der Christentum ist eben dadurch gekennzeichnet, dass da etwas in die Welt einbricht, was radikal anders ist als alles, was wir bisher gedacht haben, was vielen Leuten auch als kompletter Unsinn erscheinen mag. Ja, aber das, sozusagen, das trifft uns wie der Blitz aus heiterem Himmel. Und die Frage, wie leicht das jetzt vermittelbar ist, ist gar nicht wichtig, sondern das ist eben eine wichtige Botschaft, die es einfach anzunehmen gilt. Viele Theologinnen und Theologen suchen irgendwo so einen Weg in der Mitte. Man kann allerdings auch grundsätzlicher nachfragen und sagen, naja, haben wir nicht alle in unseren Weltanschauungen sowas drinnen wie Inhalte und so grundsätzliche Optionen, die wir nicht weiter rechtfertigen können und auch nicht wollen. Nicht? Denken Sie an die Beispiele, die ich vorhin genannt habe. Nicht? Die meisten Leute würden sagen, ja klar, nicht? Mir sind gewaltlose Lösungen im Zweifel lieber. Mir ist Respekt vor den anderen und vor allem Respekt vor den Schwächeren und weniger lauten und weniger einflussreichen ganz, ganz wichtig. Mir ist wichtig, dass meine Kinder und Enkel auch noch eine Perspektive haben. Mir ist sowas wie Höflichkeit und Vernünftigkeit lieber als so Rabaukentum und die Predigt von Unsinn. Aber die wenigsten Leute könnten rechtfertigen, warum ihnen das wichtiger ist. Aber das entspricht so dem üblichen, sozusagen der üblichen weltanschaulichen Voreinstellung so der gebildeten Europäerin, des gebildeten Europäers, dass man diese Haltungen hat. Wir können das aber im Grunde nicht tiefer rechtfertigen. Also so haben wir alle unsere weltanschaulichen Prägungen oder Grundoptionen. Und damit ist dann der Graben zu irgendwelchen religiösen Zusatzoptionen nicht mehr so tief. Ja. Also ich selber habe versucht, in meinem Einführungsbuch in die Religionsphilosophie dann auch noch zu zeigen, dass selbst vor dem Hintergrund des modernen wissenschaftlichen Weltbildes eine Gesamtvision der Welt, wo, also so zum kosmologischen Standardmodell des expandierenden Universums, wo auch noch sozusagen so eine umgreifende Erklärung durch einen, ja, so Christentums-, Judentums-, Islam-ähnlichen Gott, dass mir das unterm Strich ontologisch gesehen plausibler vorkommt als eine Weltanschauung, die das völlig offen lässt, die vor allem den Grund von solchen Wertoptionen völlig offen lässt. Also ich habe in meinem Buch ganz stark dafür argumentiert, dass man das Wort Gottes Beweis am besten verbieten sollte, ja? Aber dass die Argumente für Gottes Existenz relativ stark sind, aber eben niemals hinreichen, jetzt irgendwie ein Beweis zu sein oder auch nicht sowas wie eine Missionskeule oder so etwas darstellen können, aber dass insgesamt so eine Sicht der Welt, die den wissenschaftlichen Befund nochmal unterfängt durch seinen personenähnlich gedachten Schöpfergott, dass das insgesamt plausibler ist als eine Welt ohne so etwas. Aber wie gesagt, das ist kein Beweis, aber es ist, würde man sagen, ziemlich rational, ja.
Was wären da die Plausibilitätsgründe? Also außer, dass man sagt, wir können damit unsere Werte besser begründen.
Naja, kurz gesagt, nicht? Das Grundproblem ist, dass das Universum so verflixt kontingent aussieht. Nicht? Dass es vor 14 Milliarden Jahren plötzlich in der Anfangssingularität zu expandieren begann und es eigentlich keine vernünftigen Erklärungen gibt, warum das so ist. Nicht? Jetzt gibt es eine Reihe von so spekulativen Alternativphysik, nicht? Also von so Paralleluniversen oder so knospenden Babyuniversen, wo wir nur ein Seitenzweig sind, oder sowas wie zyklischen Universen, die sich im Kreis gegenseitig verursachen. Meine Kollegen aus der Physik sagen, das ist halt alles spekulativ und irgendwie dadaistisch, nicht? Mir kommt vor, wenn man so gewisse ontologische Sparsamkeitsprinzipien zugrunde legt, dann kommt mir so eine christlich-jüdisch-islamische Weltanschauung mit so einem personalen Gott noch ontologisch weniger extravagant vor, wie manche dieser Alternativkosmologien, die verfügbar sind. Das Problem ist, dass wir also in irgendwelche anderen Universen nicht reinschauen können, sondern dass die halt spekulativ mal behauptet werden. Also ich halte es da eher mit einer kargen Ontologie und sage, wir haben dieses eine Universum und es schaut eben so verflixt kontingent aus und so verflixt erklärungsbedürftig, warum es seit 14 Milliarden Jahren plötzlich da ist. Die plausibelste Erklärung ist mir persönlich immer noch so was Ähnliches wie ein christlicher Schöpfergott. Aber wie gesagt, das ist kein Beweis. Aber das ist ein Argument, das, glaube ich, stärker ist als sein Ruf. Oder insgesamt halte ich eine religiöse Weltanschauung für wesentlich besser als ihren Ruf oft. Ja.
Ich finde das eine spannende Argumentationslinie. Ich selbst bin ja von Haus aus Physiker, habe mich dann mit dem ganzen physikalischen Weltbild beschäftigt, aber ich habe mir auch genau relativ schnell diese Fragen gestellt. Ja, das Standardmodell der Teilchenphysik und mit dem Urknall, das ist keine letzte Begründung. Aber es ist einfach so unsere Beschreibung von dem, was wir wissen, was uns zugänglich ist. Und wenn Sie das dazu beschreiben, ist es aus Ihrer Sicht plausibel, dass man so eine persönliche Gottheit hat, die das Ganze noch umrahmt, dann denke ich mir dazu, es würde wahrscheinlich dazu passen, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwie auch so das menschliche und psychologische Bedürfnis, dass es da eine Erklärung geben muss. Von der Physik kommt, denke ich mir, das ist halt einfach der Stand, auf dem wir jetzt sind, den wir begreifen können, so wie wir es durch die entwickelte Wissenschaft erklären können. Aber ich glaube, man darf sich da auch keine Illusionen machen, dass die Wissenschaft selbst in der heutigen Form wirklich ein Verständnis davon gibt, im Sinne von, kann man darüber sprechen, was genau Verständnis heißt, aber die letztendliche Begründung und auch Erklärung und Beschreibung, die haben wir nicht. Und ich denke mir, auch wenn wir auf irgendwelche kleinen Details gucken, ob das jetzt Virenforschung ist im Meer oder so, das ist so verdammt komplex, da sind wir noch häufig gar nicht im Ansatz in der Lage, das wirklich so zu beschreiben. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es schlussendlich Beschreibungen von der Welt gibt, die doch am Ende ganz andere Wege nehmen würden, als wir jetzt momentan Standardmodell der Teilchenphysik oder Quantenfeldtheorie oder so, was wir jetzt physikalisch zugrunde legen, als Weltmodell nehmen. Dass es sich aber nicht herausstellen wird, dass das falsch ist, sondern dass es einfach Teilaspekte unserer Realität erklärt und dass es aber so viel komplexer ist. Und das ist, finde ich, auch eine schöne Vorstellung, dass es da noch sehr, sehr viel zu verstehen und entdecken gibt. Das wird nicht langweilig. Auch wenn sich Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern früher sich immer schon gedacht haben und jetzt wissen wir es halt alles. Oder es hat Newton auch schon gedacht mit der Newtonschen Mechanik. Jetzt sind wir fertig. Mehr braucht's nicht. Aber natürlich geht das immer weiter. Ich habe immer den Eindruck, dass es so ein bisschen einfach verschiedene Herangehensweisen sind, wo ich auch aber wieder setze. Es gibt eine persönliche Gottheit, das ist irgendwie was, was einen Sinn hat vielleicht auch. Und das ist ja kein wissenschaftlicher Begriff, irgendwie ein Sinn dahinter. Aber das befriedigt ein Bedürfnis, was wir Menschen haben, dass es einen Sinn hat. Von der naturwissenschaftlichen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, und ich kann gut damit leben, Stand heute, dass ich mir vorstelle, es gibt's nicht. Ich verstehe es einfach, also es versteht einfach noch keiner. Ich arbeite gerne daran und denke dran herum, wie es vielleicht doch auch anders sein könnte. Ich finde jetzt persönlich dieses Argumentationsgebäude, dass es eingebettet ist in so eine persönliche Gottheit, nicht sehr überzeugend. Aber ich habe natürlich auch die Argumente nicht gelesen. Das ist von meiner Seite eher ein Bauchgefühl. Und eben, ich bin sehr in den Naturwissenschaften sozialisiert. Von daher liegt es mir wahrscheinlich auch ein bisschen ferner. Aber ich glaube, das ist einfach ein Themenbereich, auf den, da haben wir noch keine definitiven Antworten. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer gut, wenn vielleicht auch die beiden Lager doch im Gespräch bleiben, auch wenn sie vielleicht Stand heute häufig noch über ganz andere Dinge reden, über ganz verschiedene Kategorien von Dingen. Und das kann am Ende eigentlich nur befruchtend sein, auch wenn man grundsätzlich anderer Meinung ist oder auch der Meinung ist, dass man Recht hat. Um es mal ganz einfach zu sagen. Na, ich finde das einen spannenden Dialog. Ich würde ja gerne, es ist schon ein bisschen fortgeschritten.
Darf ich dazu gerade noch ganz kurz was sagen?
Ja, also
alles, was Sie gesagt haben, würde ich unterschreiben. Ich sage zu meinen Studierenden in Religionsphilosophie-Vorlesungen auch immer ganz klar, ja? Also wenn ich so dieses Argument aus dem expandierenden Universum bringe, ich sage immer, das ist kein Befund der Physik. Also ihr dürft jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, aus der modernen Physik folgt, dass Gott existiert, sondern das ist sowas wie eine religionsphilosophische Anschlussüberlegung, die aber relativ plausibel ist. Ich stimme Ihnen zu, das Argument könnte sensibel sein für sehr grundlegende Veränderungen im Theorienbestand der Physik. Soweit ich es als Laie einschätzen kann, es schaut momentan nicht danach aus. Aber natürlich, das Argument ist sozusagen empirisch anfällig. Ja? Also wenn wir draufkommen, das Standardmodell ist grundlegend falsch in Bezug so auf den zeitlichen Anfang, dann müsste man es überdenken. Ganz wichtig ist aber auch, nicht aus diesem einen Argument, das ist nicht das einzige Argument, glaube ich, das Menschen irgendwie bewegen sollte, das plausibel zu finden, sondern es gehört, glaube ich, schon auch sowas dazu wie so eine gewisse Faszination oder eine gewisse Anmutung von Menschenfreundlichkeit und Richtigkeit, die ja zum Beispiel aus den biblischen Schriften für mich persönlich jetzt zum Beispiel hervorgeht. Ja, wenn ich so viele der zentralen Abschnitte lese, da hat man irgendwie das Gefühl, das ist zutiefst irgendwie sinnvoll und vernünftig und auch viele Abschnitte des Korans sind so. Ja. Und Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Menschen, die deutliche religiöse Erfahrungen gemacht haben. Also ich selber kann keine solchen berichten. Aber ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die auf eine glaubwürdige Weise zutiefst religiös sind und wo man das Gefühl hatte, der Mann oder die Frau hat in ganz wichtigen Punkten einfach recht. Ja. Und ich glaube, es sind da mehrere Argumente, die zusammenspielen, wo man am Schluss dann sagen kann, ja, das ist jetzt nicht beweisbarerweise richtig, aber es ist vernünftig, so durchs Leben zu gehen und das für richtig anzusehen. Aber wie Sie eben völlig richtig am Schluss gesagt haben, es ist ganz wichtig, hier im Dialog zu bleiben und auch religionskritische Argumente nicht auszublenden für Betriebsblindheiten und sozusagen das sich selber reinsteigern in irgendeine religiöse Begeisterung, dass man da sensibel bleibt und nicht irgendwie ins Ideologische abkippt oder so in die Selbstbespiegelung irgendwie und in die Selbstbekräftigung der eigenen Standpunkte irgendwie reinrutscht. Ja. Gerade das, glaube ich, soll ein Theologiestudium mit kritischem Denken auch aufgeladen ist, eigentlich bewerkstelligen. Ja.
Also auch da sehe ich eben Confirmation Bias oder so, aber auch zu den Bibelstellen. Also ich habe das Alte Testament, ich habe den Koran in der Übersetzung und ich habe auch diese nordische Göttersage, die Edda, gelesen. Da findet man auch ganz andere Texte über das Menschenbild von der Zeit und sowas. Also mit dem heutigen, ich bin jetzt 1980, 81 geboren, ich kann mir nicht vorstellen, wie das vor 1000, 2000 Jahren war, das Leben dort. Aber das klingt zum Teil natürlich sehr einsichtsreich und teilweise weise und voller Nächstenliebe. Aber auf der nächsten Seite finde ich dann wieder ganz andere Geschichten, die natürlich auch beschrieben
werden. Das ist ja auch im Neuen Testament, gibt es ja auch Stellen, wo, also man findet natürlich positive Beispiele von Nächstenliebe, aber auch Beispiele von Gewaltverherrlichung oder ja. Also es gibt ja immer diese Situationen, wo dann eigentlich Genozid irgendwie propagiert wird oder wo Gott ja auch selbst tätig wird in diesem Sinne, ne, dass irgendwie ganze Städte Völker ausgelöscht werden sollen.
Ja, ich habe da dann oft auch gedacht, wenn ich diese Geschichten gelesen habe, das hat zwei Seiten und auch das auf eine sehr psychologische Art und Weise, wenn ich mir so überlege, In-Group-Out-Group-Bias innerhalb der eigenen Peer-Group, nämlich die Gruppe, die da in den Evangelien beschrieben wird, dann da war die Aufforderung natürlich irgendwie gut zueinander zu sein und zu den Nachbarn oder sowas. Aber wehe, es kam jemand von irgendwo außerhalb, dann wurde es brutal. Und das sehe ich heute aber ganz genau auch so. Also das ist in der aktuellen politischen Debatte nicht so groß anders. Wir überlegen, wie wir solidarisch sein können innerhalb des Landes, aber wehe, es kommen Leute von irgendwo anders her, die hilfebedürftig sind. Das sind, finde ich, ganz ähnliche Diskussionen. Also man findet da sehr viele Beispiele auf allen Ebenen für beide Seiten oder für noch mehr Seiten.
Ich glaube, man muss hier aufpassen und das ist auch schon ein nettes Beispiel für Anwendung von Critical Thinking. Also natürlich diese Stellen, nicht so mit, ich weiß nicht, der Ausrottung der Kanaaniter und der Moabiter im Alten Testament und so, das gibt's natürlich alles, ja. Mich stört sogenannter Literalismus sowohl innerchristlich, wenn Leute einfach so bestimmte ausgesuchte Wordings der Bibel einfach ganz wortwörtlich nehmen und als unkritisierbar und uninterpretationsbedürftig hinstellen. Mich stört aber auch, wenn so Leute wie zum Beispiel Richard Dawkins, ist ein Meister in diesem Denkfehler. Also es gibt auch so einen Literalismus der Religionskritiker, nicht? Die ziehen einzelne Verse heraus, nehmen die ganz wörtlich, ja, hinterfragen überhaupt nicht, was war die Kommunikationsabsicht in dem ursprünglichen Text, ja, und skandalisieren sich dann an einzelnen Texten, nicht? Die es natürlich gibt, also die es in der Bibel gibt, die es im Koran gibt, überhaupt keine Frage. Wenn man nicht an diesem Literalismus stehen bleibt, sondern wenn man schaut, wie sich Theologie dann entwickelt hat, ja, dann gibt's ja zum Beispiel auch sowas wie die Hierarchie der Wahrheiten, nicht? Und also es gibt sowas wie ganz zentrale Aussagen, ganz, ganz wichtige Positionen und es gibt so irgendwelche Randpunkte und es gibt irgendwelche Dinge, die man überhaupt nicht wörtlich zu nehmen hat. Und merkwürdigerweise hat die Theologie da gerade im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in manchen Weltgegenden so einen unguten Weg zum wörtlich nehmen, zum Literalismus genommen. Also wenn Sie die Kirchenväter zum Beispiel anschauen, nicht? Also wenn Sie Leute so wie Origenes oder Augustinus anschauen, für die war zum Beispiel völlig klar, dass man dass man den Anfang der Bibel, diese beiden Schöpfungsberichte, nicht wörtlich nehmen darf. Jetzt fängt damit an, dass es gibt zwei Schöpfungsberichte, die widersprechen sich komplett. Ja? Wenn ich jetzt strikter Literalist bin, müsste ich sagen, okay, das ist eine widersprüchliche Theorie und aus logischer Sicht folgt aus einer widersprüchlichen Theorie alles Beliebige, also kann man die Theorie wegschmeißen. Solche Leute wie Augustinus und Origenes haben gesagt, nein, kann man nicht, sondern das ist ja vieles nur allegorisch oder metaphorisch zu nehmen. Zum Beispiel, wie kann denn das sein, dass im ersten Schöpfungsbericht so die Rede ist vom ersten Tag und vom zweiten Tag und dass Sonne und Mond, also so die Lichter des Tages und der Nacht, erst später gemacht werden? Also wie kann denn das sein, dass es Abend und Morgen wird, bevor es eine Sonne und einen Mond gibt? Also kann das ja nicht wörtlich sein. Komischerweise dann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hat sich dann vor allem aus dem angelsächsischen Raum so vereinzelt so eine Tendenz zum Wörtlichnehmen breit gemacht und so ein Bibelfundamentalismus breit gemacht. Und da opponiert natürlich nicht nur eine Lehrveranstaltung im Critical Thinking dagegen, sondern vor allem die Lehrveranstaltungen so in moderner Bibelwissenschaft. Also da muss man einfach auf der Höhe der Zeit sein und schauen, wie man das zu lesen hat. Aber lustig ist, dass dann Leute so wie Richard Dawkins, nicht, also die fallen zurück in diesen Fundamentalismus, ziehen irgendwas raus, nehmen es ganz wörtlich und sagen, pui, das steht aber auch in der Bibel, ja. Aber das ist, also das bleibt methodisch ganz, ganz weit zurück, wie man heute in der Theologie vorgehen würde.
Aber man müsste eben auch sagen, ne, also die Bibel ist ein Buch, das man mit sehr gutem Willen lesen muss und setzt eigentlich voraus, dass man schon eine innere Haltung hat und sich dann eigentlich die Sachen raussucht, die zur inneren Haltung passen und die Sachen eben nicht wörtlich nimmt, die dann auch drinstehen. Also ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen, man kann jetzt sagen, das ist schwierig, wenn Leute das wörtlich nehmen und andererseits ist es halt dann auch einfach ein schwieriger Text, in dem sehr viel widersprüchliche und merkwürdige Sachen drinstehen und ich suche mir dann, und ist ja auch so ein bisschen, dann sagt man halt, naja, ich pick mir die Sachen raus, die mir gefallen und die eigentlich auch so mit unseren modernen Haltungen, ethischen Überzeugungen übereinstimmen und die suche ich mir raus, ne? Und die nehme ich jetzt als besonders wichtig und sage, die stehen halt weiter oben als die anderen.
Ja, aber das ist ja nicht völlig beliebig, sondern das legt die Bibel ja selber schon nahe, nicht? Also mir fallen aus dem Stand so zwei Beispiele ein, nicht? Wenn da mehrfach gesagt wird, was das erste und das wichtigste Gebot, nicht? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das erste und wichtigste Gebot, also das ist wichtiger als vieles andere. Oder besonders charmant finde ich persönlich diese Episode irgendwo im Lukas-Evangelium, die Stelle habe ich vergessen, wo es so um rituelle Reinheit geht, nicht? Und wo Jesus dann sagt, ja, aber also ging es so um Speisegebote, was man nicht essen darf und wann man was nicht essen darf und ähnliches mehr. Ne? Und Jesus sagt, ja, aber nicht das, was in den Menschen reinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Also so die bösen Worte und die Menschenfeindlichkeit und so weiter. Ja? Also das sind so Beispiele, wo die Bibel selber schon nahelegt, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Nicht? Oder so diese Geschichten, nicht, wo kritisiert wird, warum reißen deine Jünger am Sabbat Ehren ab und essen die, nicht? Und ja, es ist nicht der Sabbat, es ist nicht der Mensch für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Oder denk doch mal dran, wie das im Alten Testament war, wie David und seine Gefährten extrem hungrig waren und die Schaubrote im Tempel gegessen haben. Das war ja auch in Ordnung, ja, weil das Überleben des Menschen wichtiger ist als irgendwelche kultischen Vorschriften. Also mir kommt vor, es ist eine der Stärken eigentlich der Bibel und auch der Theologie, dass sie dann schon eingebaut hat, so eine gewisse Handreichung dafür, was ist das Zentrum und was ist nur peripher. Ja. Also es ist nicht reine Beliebigkeit, was einem jetzt irgendwie besser gefällt. Und ich würde nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die genau das tun. Nicht? Also denken Sie an momentan nicht, es gibt in den USA so manche Fundamentalisten, die sagen, nein, also das so mit Gerechtigkeit und dem Respekt für die Armen, das nehmen wir nicht ernst, sondern das Evangelium ist für die Reichen da und reich werden ist wichtig. Also so dieses Welfare-Gospel und so weiter, die ganz bewusst sagen, wir wollen diese Stellen nicht haben, wo Jesus da für die Armen und für die Flüchtlinge und für die Schwächeren eintritt, sondern wir wollen sozusagen ein Evangelium für die Reichen, Starken und Weißen. Ne? Und würde sagen, ja, okay, das ist genuin unchristlich, was diese Leute machen. Und es ist nachweisbar genuin unchristlich. Ja.
Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, den wir von dem ehemalig evangelikalen Pastor Bernd Fleißner, mit dem wir gesprochen haben, der ja bei den Evangelikalen war und der das so beschrieben hat. Und dann mit Matthias Huber, dem Hochschulpfarrer, das klang ein bisschen anders. Mit ihm waren wir am Ende, glaube ich, auch des Gesprächs nicht einer Meinung. Aber es war ein guter Austausch auf der Ebene, dass man zumindest mal, und das gehört ja auch ein bisschen zum kritischen Denken dazu, denke ich, Multiperspektivität, also sich in Perspektiven und Argumente von anderen auch genuin reinversetzen und nicht in die Abwehrhaltung, das ist ja eine Haltungsfrage, ich höre ein Argument und gehe erstmal in die Haltung, wie kann ich das jetzt entkräften, sondern erster Schritt wäre mal, das nachzuvollziehen und zu verstehen und was meint mein Gegenüber denn? Und dann kann man immer noch überlegen, ob man da Kontra gibt oder nicht und dann kann man auch, glaube ich, viel aus der Argumentationstheorie wieder nutzen. Genau.
War übrigens eine der Hauptregeln der alten scholastischen Argumentationstheorie, also bevor man in die Diskussion oder vielleicht sogar in Gegenargumente eingetreten ist, hat man zunächst mal in eigenen Worten wiederholen müssen, was das Gegenüber jetzt vermeintlich gesagt hat und wie das bei einem angekommen ist. Das ist extrem wichtig, ja. Und man erwischt sich da oft selber dabei, also wie schnell man andere Positionen so in die eigenen Schemata reinpresst und wie leicht man etwas überliest, ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Critical Thinking, dass man zunächst mal sich die Position auf der Zunge zergehen lässt, die jemand äußert und dann erst überlegt, was stimmt jetzt da dran und was nicht, ja.
Ich würde noch mal einmal zurück, also es sind so mega viele spannende Punkte. Also wir gehen jetzt nicht die 10 Gebote durch. Also dass Gott sagt, ne, du sollst deinen Nächsten lieben, aber dass Gott ja auch selbst verehrt werden möchte, das finde ich schon auch speziell, dass Gott irgendwie findet, er bedarf der Anbetung oder sowas. Aber anderer Punkt ist für mich nochmal diese Grundidee, dass man sagen könnte, es ist ein Argument, wenn wir den Ursprung der Welt nicht verstehen, ne? Dass es plausibel ist, da etwas anzunehmen, eine Entität, die die Welt geschaffen hat, ist für mich so kein richtig nachvollziehbares Argument, weil ich ja für alles, was ich beobachte und keine Erklärung habe, dann irgendeine Entität annehmen könnte, zum Beispiel. Ich beobachte irgendwas im Alltag, passiert irgendwas, vielleicht Dinge, die eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit haben und dann sage ich mir, aha, dahinter steckt jetzt vielleicht der Waldgeist oder der, weiß ich nicht, also diese Plausibilität, die wir in unserem Menschen denken, die ich auch spüre, ne? Wir haben ja oft unser Denken ist, alles, was passiert, hat irgendeine Ursache. Wenn irgendwas existiert, muss es irgendwo herkommen. Und wenn es irgendwo herkommen muss, erfahrungsgemäß hat es dann irgendjemand gemacht oder so, ne? Das ist so ein bisschen ja die Denkrichtung und das irgendwo sehe ich nicht den Punkt, weil ich glaube, das ist eher so ein menschliches Denken, dass wir immer so eine Ursache haben. Oder habe ich
ja, falsch? Ja und nein. Also ich würde es mal zuspitzen. Alles, was einen zeitlichen Anfang hat, hat eine Ursache. Und so denken wir ja. Also und ich glaube, das ist auch völlig rational, so zu denken, nicht? Und wir wissen ungefähr, naja, bei so Dingen wie Fernsehapparaten und Autoreifen und Dampflokomotiven und was hat Hautausschlägen oder so etwas, da suchen wir die Ursache eher in irgendwelchen naturgesetzlich gebunden wirkenden Faktoren. Bei so Dingen wie der Anordnung der Blumen in einem Beet oder der Reihenfolge der Autos auf dem Parkstreifen oder so, da suchen wir die Ursache eher im Handeln von irgendwelchen Akteuren. Typischerweise, also suchen wir sie nicht im Waldgeist, sondern wir sagen ja, es muss eine Ursache geben. Vielleicht kennen wir sie momentan nicht, ja. Aber der Punkt dieses Arguments ist ja, okay, auch das Universum hat einen zeitlichen Anfang. Es war nicht immer da. Und wenn dieser Grundsatz, alles, was einen zeitlichen Anfang hat, hat irgendwelche Ursachen, auch aufs Universum anwendbar ist, naja, dann wird es irgendwelche Ursachen gehabt haben. Jetzt naturgesetzlich gebunden wirkende Ursachen wird es nicht gehabt haben, weil die Naturgesetze erst bei der Planckzeit anfangen. Dann bleibt als einzig irgendwie brauchbare Hypothese noch über, okay, also ist es irgendwas Personenähnliches? Ja? Ich sage es noch einmal, das ist kein Beweis, ja, aber es ist ein Argument, das doch einige Plausibilität hat. Also
wieso sollte es personenartig sein? Das habe ich, also dass man sagt,
ich glaube, weil es kein drittes Muster, weil es kein plausibles drittes Muster von Erklärungen gibt. Also es gibt innerweltlich gibt es oft so Mischursachen, nicht? Also wenn ein Brandleger eine 5 cm lange Kerze irgendwo hinstellt, von der er weiß, dass sie in 10 Stunden dann das Papier anzünden wird, dass die Flamme dann erreicht haben wird, ja. Okay, das ist so eine gemischte Ursache, weil ich da naturgesetzlich wirkende Komponenten wie die Kerze habe und aber eben auch die Absicht des Brandlegers, ja. Aber ich glaube, ein grundsätzliches drittes Muster der ursächlichen Erklärung, ich kenne keines, und die Alternative wäre zu sagen, okay, wir wissen schlicht nicht. Also das Universum war irgendwann mal da und wir wissen schlichtweg nicht. Also das ist die einzige Erklärung, die einzige Alternative, aber die ist irgendwie unbefriedigend, weil wir das sonst ja auch nicht tun, dass wir sagen, ja, das wissen wir grundsätzlich nicht.
Ich würde sagen, das ist genau da, wo es spannend wird, weil das Konzept der Zeit ist, denkt man immer so ganz klar, und darum läuft die Zeit scheinbar für uns immer geradeaus. Und was war vor dem Urknall, ist ja dann auch oft eine Frage, aber da ist das Weltbild ja Stand heute irgendwie, ja, es gab vorher keine Zeit, die ist da erst entstanden. Ja. Das können wir so nicht begreifen, weil das so wieder unsere Alltagsempfindung ist, das widerspricht allem, was wir tagtäglich in unserem Mesokosmos wahrnehmen. Von daher kommen die Dinger hier zwischen unseren Ohren eigentlich immer zum Schluss, das kann nicht sein. Ja. Und ich glaube, da wird es gerade spannend.
Da wird es spannend. Also ich hatte kürzlich eine Masterarbeit zu diesem Thema, nicht? Also ob man diesen Grundsatz, alles was einen zeitlichen Anfang hat, hat irgendwelche Ursachen. Ja? Also der gilt fraglos innerhalb unserer Welt, aber kann man den auch auf das gesamte Universum anwenden? Ja? Das ist eine philosophisch tiefe Frage. Ja? Ich persönlich sehe keinen Grund, ihn nicht anzuwenden. Wie gesagt, das Universum schaut so verflixt kontingent und so rätselhaft in seinem Beginn, in einem punktförmigen Anfang, so mit unendlicher Raumkrümmung und unendlicher Temperatur und so weiter. Das ist irgendwie derartig abgefahren und derartig nach Erklärung schreiend. Ja, das sage ich ja, okay. Besser als die Nichterklärbarkeit ist immer noch so die Unterfangung durch eine personenähnliche Ursache.
Also ich fand mal als tatsächlich interessanten Ansatz, da habe ich mal ein Paper drüber gelesen, aber es war nur ein Preprint. Ich weiß nicht, ob das je publiziert wurde. Da wurde so die Hypothese über die Welt in den Raum gestellt, also in unsere Welt gestellt, dass das Universum irgendwie wie die dreidimensionale Oberfläche eines vierdimensionalen schwarzen Lochs sei und das Ganze mathematisch hergeleitet. Und das war mathematisch sauber hergeleitet, soweit ich das nachvollziehen kann. Und das ist aber irgendwie dann, ich glaube, Stand heute einfach so empirisch auch nicht überprüfbar. Von daher, man könnte auch sagen, okay, vielleicht gibt es Dimensionalitätsargumente, wo sich dann viele Fragen, die wir uns heute einfach nicht erklären können, auflösen. Das sind gar keine Fragen mehr, sondern dann ist es einfach vielleicht in unserer heutigen dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raumzeitwelt. Das ist einfach wie der Schatten. Und eigentlich passiert in der Welt was ganz anderes. Wissen wir nicht.
Solche Modellierungen gibt es ja zahlreiche, nicht? Aber ich habe oft den Eindruck, die sind eigentlich selber getrieben von irgendwelchen weltanschaulichen Bedürfnissen, nicht? Also sie würde ihnen zustimmen und würde sagen, ja, okay, zunächst einmal ist das einfach spekulativ, nicht? Also irgendeine Modellierung zu finden für irgendwas, das kann man immer, nicht? Also widerspruchsfreie Modellierungen gibt's sehr zahlreiche. Die Frage ist, was ist eigentlich gewonnen, wenn wir sowas gefunden haben, nicht? Und ich habe den Eindruck, und wie vorhin schon gesagt, ich habe oft den Eindruck, auch bei diesen sozusagen aufsehenerregenden Spekulationen so über zirkulär sich verursachende Universen oder so knospende Babyuniversen, ich habe den Eindruck, die sind eigentlich weniger ein Produkt von Physik und von Naturwissenschaft, sondern eher ein Produkt von weltanschaulichen Bedürfnissen, die dann aber, also mit der Autorität des akademischen Grades ihrer Verfasser verkauft und als quasi physikalisch irgendwie gehandelt werden. Ja, und das ist aber eigentlich ein Etikettenschwindel, ne? Sondern ja, das ist eine weltanschauliche Vision, die man glauben kann oder nicht. Aber eben in vielen Fällen sind die derartig aufwendig. Oder sie verschieben den zeitlichen Anfang nur um etwas. Ganz, ganz viele wollen ja den zeitlichen Anfang verschieben oder vermeiden und wollen uns erklären, ja, okay, der Urknall ist nur so quasi ein Durchgangsstadium einer größeren kosmischen Veranstaltung und wir können halt nicht zurückschauen, nicht? Wir können nicht in die Singularität hineinschauen. aber letztlich ist das Universum ewig und so weiter. Aber manche dieser Alternativansätze, die setzen ja selber irgendwo wieder einen zeitlichen Anfang voraus. Also so die knospenden Babyuniversen, die verschieben halt das Problem um einige Stationen und das fragt sich dann, was ist eigentlich der Stamm, aus dem diese Babyuniversen einmal gespräst sind? Also das scheint mir alles extrem aufwendig und extravagant und ontologisch so unter gewissen Sparsamkeitsgesichtspunkten einfach extrem unplausibel.
Ja, also ist interessant, ne? Also, aber weil ich würde sagen, für mich ist das gleichwertig. Ne? Ob ich jetzt sage, es ist eine neundimensionale Welt und wir haben halt hier irgendwie mehrere Dimensionen, die wir nicht wahrnehmen können, einfach weil ich das jetzt auch nicht beurteilen kann. Dafür kann es ja physikalisch auch gute Argumente geben. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich wirklich, da bin ich so weit weg. Ist für mich genauso abgefahren, wie zu sagen, naja, das gibt irgendwie eine göttliche Entität, die hat das Ganze erschaffen. Weil eigentlich habe ich ja auch jetzt, sagen wir, in der Frage nach dem Anfang löse ich das Problem damit ja auch nicht, weil die göttliche Entität kommt ja auch irgendwo her. Die hat ja auch, also sozusagen, ich postuliere ja dann auch was noch viel Komplexeres, was ja eigentlich noch viel erklärungsbedürftiger ist. Also da sind die neuen Dimensionen, die ich postuliere, ja eigentlich einfacher. Ist eine übersichtliche Sache. Weil wer hat denn dann Gott erschaffen oder diese Entität und wo kommt die wieder her? Wird ja noch schwieriger. Also ist es eigentlich aus Sparsamkeitsgründen, wäre eine neudimensionale Welt eigentlich viel verständlicher. Also, aber ich finde beides abgefahren.
Ja, das ist das gute alte Mackie-Argument, das sie da bringen, das aber, glaube ich, letztlich zurückgeht auf John Stuart Mill im 19. Jahrhundert. Also wer hat dann Gott erschaffen? Ich würde mal so sagen, man sollte nicht so denken, als ob Gott jetzt irgendwie wie so eine Theaterfigur, wie eine zusätzliche Theaterfigur ins Spiel kommt, die man als Hypothese dann nachträglich noch ins Spiel bringt. Nicht? Dann hätte man genau das Problem, nicht? Was ist jetzt wahrscheinlicher, nicht? So irgendeine neundimensionale Modellierung oder Gott, sondern ich glaube, der Clou dieser Argumente für Gottes Existenz ist, dass die Definition, was man mit Gott meint, erst im Zug dieser Argumente entwickelt wird. Also man entwickelt so ein explanatorisches Konstrukt im Lauf dieser Argumente und sagt, welche Eigenschaften müsste das haben? Und erst am Schluss sagt man dann, naja, das erinnert jetzt aber an das, was religiöse Menschen so unter Gott verstehen. Also man darf nicht so denken, dass die Definition Gottes schon vorgefertigt wäre. Und dass ich diesen Akteur dann so hypothetisch ins Spiel bringe und sage, ja, wäre das nicht eine tolle Erklärung, sondern diese Argumente sind eher regressiv, dass sie von den beobachteten Fakten über das Universum zurückschließen und sagen, was käme da jetzt als Erklärung in Frage? Ja. Meine Kollegen so von den Bibelwissenschaften und von der systematischen Theologie sind nicht immer begeistert so von den Gottesbegriffen, die wir Philosophen haben, weil sie halt relativ unanschaulich und relativ inhaltlich schwer greifbar sind, ja, weil sie eben so gewonnen sind aus diesem explanatorischen Rückgriff darauf, wie müsste das beschaffen sein, ja. Also, man darf nicht sozusagen eine vorgefertigte Definition Gottes schon im Petto haben und dann das rätselhafte Universum und sich dann fragen, wer nicht dieser vordefinierte Gott jetzt eine gute Erklärung, sondern man behandelt sozusagen die Existenzfrage und die Definitionsfrage gleichzeitig, ja. Und wenn man noch das Gefühl hat, fragen zu können, ja, wer hat jetzt diesen Gott dann erschaffen? Wo kommt der dann her? Ja, dann redet man immer noch nicht von Gott als der wirklich letzten Erklärung, sondern dann redet man immer noch so von einem vordefinierten Zwischenwesen. Also, ich glaube, das ist relativ wichtig, dass und wir gehen in manchen Bereichen der Wissenschaft ja auch so vor, nicht? Also denken Sie an so Rätsel, über die wir momentan nachdenken. Also wie gehen wir vor, wenn wir reden, zum Beispiel in der Biologie, nicht? Wir haben das Phänomen, dass sich ab und zu Wale verirren und am irgendwo stranden und dann wieder mühsam ins Wasser zurückgezogen werden müssen. Es scheint irgendwas zu geben, was die Walfische, es sind keine Fische, was die Wale sich verirren lässt, ja, und ihre Navigation irgendwie stört. Wir wissen, meinem Kenntnisstand nach, nicht, was das ist. Ist das der Lärm der Schiffe? Sind das Echo, die Knalle von Echolotungen? Ist es die Temperaturerwärmung des Wassers? Ist es sonst irgendwas? Sind es Störungen im Magnetfeld? Aber wir wissen, irgendwas gibt's, ja, sonst wird das nicht passieren. Wir reden momentan so drüber, dass wir sagen, ja, dasjenige X, das die Wale sich verirren lässt. Und wir können diesem X gewisse Wirkungen zuschreiben. Ich glaube, strukturell so ähnlich funktioniert philosophische Theologie, dass man sagt, naja, dasjenige X, das dafür verantwortlich ist, dass das Universum vor 14 Milliarden Jahren begonnen hat. Ja. Und das ist aber nicht irgendwie vordefiniert und es ist nicht schon von vornherein aufgeladen mit irgendwelchen christlich-biblischen Vorentscheidungen. Also das kommt nicht wie ein plötzlicher Akteur neu auf die Bühne, sondern es wird sozusagen regressiv.
Aber ist das dann nicht wie ein Platzhalter für unsere, sorry, ist das dann nicht wie so ein Platzhalter für ihre aktuelle Unkenntnis?
Na, das ist mehr, würde ich sagen. Das ist mehr. Weil man sagt ja doch inhaltlich manches von ihm aus. Also Platzhalter für Unkenntnis wäre ja völlig leer. Ja? Aber wenn man der Meinung ist, also man muss natürlich die Frage sinnvoll finden, die Leibniz gestellt hat, die viele andere gestellt haben, warum gibt's überhaupt irgendwas und nicht vielmehr nichts? Also ich kenne Philosophen persönlich, die sagen, diese Frage ist sinnlos, ja. Ich persönlich finde sie absolut nicht sinnlos. Also im Lichte der modernen Astrophysik, die Frage scheint mir nicht leicht abzuweisen. Ja? Und wenn ich das dann zurückführe auf so ein personenähnliches Wesen, dann ist das doch etwas mehr als zu sagen, der Platzhalter des Nichtwissens. Wenn man doch gewisse inhaltliche Aussagen von ihm machen kann. Also zum Beispiel, dass es keinen Körper haben kann, dass es nicht materiell sein kann, dass es keinen Anfang haben kann und ähnliches mehr. Also es ist nicht die reine Rätselhaftigkeit.
Aber da gibt es doch dann auch so Gottesbilder wie im Pantheismus, wo dann ein göttliches Wesen eher so wie vielleicht auch manche gläubige NaturwissenschaftlerInnen das beschreiben würden, als die gesamte Natur, das ganze Universum, einfach all das, aber auch so ein bisschen Platzhalter, dass ich nicht verstehe, den Teil, den ich nicht verstehe, der da vielleicht noch im Hintergrund oben drüber oder wo auch immer wirkt, der aber ein Sinnbild davon ist, dass ich es nicht und mir nicht erklären kann.
Mhm. Ja,
und ich das finde ich ist ja, aber da ist dann der Erklärungswert, glaube ich, der ist aber wahrscheinlich geringer, als wenn ich postulieren würde, es gibt einen persönlichen Gott, oder nicht?
Das ist genau mein Punkt. Also ich habe gerade vor einigen Monaten ein Paper über solche alternative Gottesbilder geschrieben. Das ist, glaube ich, sogar online gratis erhältlich. Und das war genau mein Punkt. Also diese alternativen Gottesbilder gibt's. Ja, nicht nur Pantheismus, sondern momentan sehr modern ist auch so sogenannter Panentheismus, dass Gott irgendwie in allem ist. Und die Schwäche, die diese Dinge haben, ist ziemlich genau die sie vermuten. Also das sind so alternative Visionen, die speisen sich zum Teil aus einem Unbehagen so mit eher so diesem regressiven, rekonstruktiven Argumentationsweg, den ich vorhin geschildert habe. Aber letztlich, naja, es bleiben eben alternative Visionen, alternative Vorschläge, wo man sich fragt, welchen Erklärungswert hat das jetzt oder welchen Mehrwert hat's? Ja? Also es tritt dann auch oft auf mit so einer pointierten Wissenschaftsfreundlichkeit oder mit so verbalen Bekenntnissen eben, wie nahe das so an der modernen Wissenschaft sei und so weiter. Aber bei näherer Betrachtung ist es das eigentlich nicht, sondern es sind eben Einladungen, die Welt durch eine bestimmte Brille zu sehen. Aber meistens ist der Erklärungswert tatsächlich überschaubar.
Aber welchen Mehrwert an Erklärung hätte jetzt so ein personaler Gott, außer dass man jetzt sagt, das befriedigt mein Bedürfnis nach einer Idee vom Ursprung des Universums.
Ich glaube, es kommt auch unserem Bedürfnis entgegen ich glaube, es ist nicht nur ein psychologisches Bedürfnis, sondern mehr, dass wir so eine ganz tiefe Abneigung haben gegen seine umgreifende Sinnlosigkeit. Also ich glaube, dass ein theistischer Gott so als sozusagen Unterfangung des Universums auch von der Sinnperspektive des Menschen erheblich befriedigender ist und ließen sich dann vielleicht auch Brücken bauen zu so Phänomenen von religiösen Erfahrungen, wo man meiner Einschätzung nach nicht alle als irgendwie so Fälle von ja, so wishful thinking oder Illusion oder sozusagen so Begeisterungsüberschwang oder Betrug oder sonst was abtun kann. Also Also ich glaube, man muss da extrem kritisch sein in mit Berichten über religiöse Erfahrung, aber mir scheint, es gibt so einen gewissen Bodensatz, wo so die üblichen Erklärungshypothesen, also so Geschäftstüchtigkeit oder Wunschdenken oder Autosuggestion oder sonst irgendwas eigentlich unplausibel sind. Ja. Und man könnte dann, also wenn's so ein gottähnliches Wesen hinter dem Universum gibt, naja, eröffnet es zumindest eine gewisse Perspektive, dass solche Erfahrungen irgendwie einordnbar werden.
Das ist eine super spannende Diskussion. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Zum einen wollen wir natürlich Ihre Zeit nicht allzu sehr überstrapazieren, auch die unserer Hörenden. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Diskussion, wo jeder seine eigenen Wahrnehmungen und auch Weltbilder, Selbstbilder, Menschenbilder alle auch miteinander verknüpfen kann und wo man eine Perspektive hat. Ich selbst fühle mich keinsterweise irgendwie eingeschränkt und fühle mich ganz wohl damit, mit dem Gedanken, dass es womöglich in der Welt, so wie ich sie erlebe, keinen Sinn gibt. Ich finde das sogar tatsächlich als befreiend. Aber trotzdem treibt es mich irgendwie an, rauszufinden, was und wie und warum. Aber immer mit der Möglichkeit, dass es keine Antwort auf das Warum gibt. Oder dass ich sie auf jeden Fall, denke ich mal, nicht finden werde. Von daher ist das eigentlich dann ein schönes rundes Ende für unseren Podcast. Ich glaube, wir könnten den ganzen Tag darüber weiter sprechen. Andreas, ich glaube, du würdest dazu stimmen. Ich meine, einfach formuliert irgendwie so die Gretchenfrage, kann man im Faust nachlesen, aber da hängen so viele Sachen dran, ja, ja, die so identitätsstiftend sind oder widersprechend für viele Menschen. Und von daher denke ich, es ist wichtig, dass wir solche Dialoge führen, dass wir uns austauschen, versuchen, die Perspektiven, wie vorhin besprochen, nachzuvollziehen, auch wenn wir sie am Ende nicht annehmen, aber dass wir zumindest voneinander wissen und auch miteinander sprechen können, und zwar dann auch wieder auf eine respektvolle Art und Weise. Das ist uns jetzt zumindest in diesem Gespräch, denke ich, ganz gut gelungen.
Und ich denke auch, was wir auch mitnehmen, also was ja auch eine schöne Sache ist, dieses kritische Nachdenken, dass das auch in der Theologie einen Platz hat und dass es diesen Kurs gibt, Critical Thinking, bei Ihnen an der Universität, ist natürlich, freut uns ganz besonders, da sind wir natürlich begeistert.
Ja, ja, und das war eben das Beispiel von Zürich, auch wenn es dort mehr in Richtung Pharmazie und Naturwissenschaften geht, war da also durchaus nützlich. Ich habe mit dem Professor Siroka da auch mal ein längeres Gespräch geführt und das war eine Bestärkung auf dem Weg, das zu machen.
Ich bewerbe diesen Kurs tatsächlich, wo ich kann, auch und auch in dem Text zusammen mit Jonas Pfister ist das ein Beispiel aus der Praxis. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Artikel, es gibt nicht viele Beispiele, wo das so ist.
Genau, genau.
Von daher wird es sehr spannend, auch dann mit Ihrer Kollegin nochmal zu sprechen, weil so ein Curricular als Pflichtfach verankerter Kurs hat Potenzial, aber auch, denke ich, sehr viel, Sie haben das didaktisches oder pädagogisches Unding genannt, aber genau diese Einbettung ist schwierig.
Wichtig, ja, ja. Und eben, dass man es nicht überfrachtet und dass man es nicht, ich meine, Critical Thinking sollte irgendwie alles sein, was wir auf der Uni machen und es ist natürlich auch irgendwie die Gefahr, dass man dann die Dinge dort reinstopft, an denen man gerade selber arbeitet, nicht? Oder dass man die eigenen Lieblingsthemen dort reinstopft. Und das würde dem Kurs auch nicht gerecht. Also, aber gut, das ist eine Gefahr, die droht bei vielen Lehrveranstaltungen nicht. Also, dass man nicht genau das
wenn
macht.
Nicht allen.
Was das Curriculum eigentlich anzielt, sondern das, was man gerade in der Schublade hat. Aber das ist ein Problem, das nicht spezifisch für Critical Thinking ist, glaube ich.
Das ist, denke ich, urmenschlich. Und auch Hochschuldozierende sind nur Menschen. Ja, ich denke, Herr Löffler, wenn das für Sie okay ist, würden wir da einen Punkt machen. Und uns ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns, für unseren Podcast. Ich denke, das ist ein interessantes Gespräch mit viel Denkfutter für viele unserer Hörenden.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, mit Ihnen nachzudenken und zu diskutieren.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.